3, 2, 1. Welcome to Spielekeller.
Der Spielekeller, Folge 121. Die Folge nach der Live-Doppelfolge. Hallo Dennis.
Ja, moin. Wir haben es überlebt. Diesmal gab es keine Schlägereien auf dem Podest. Und wir sind zurück. Wie geht's dir?
Gut. Ich habe tatsächlich am Wochenende hart abgenerdet. Ich war auf der RPV und habe dem Flips Hallo gesagt.
Oh, nice.
Der ja da quasi also Mitveranstalter war. Und habe ein Kostüm getragen und sehr viel Spaß gehabt mit ganz vielen Gleichgesinnten, möchte ich mal sagen. Aus allen Universen.
Das, ich sag mal so, meins war recht entspannt. Ich war bei der Family in Bayern. Respektive war ich aber Freitagabend noch bei so einem, bei einem Panel-Talk, der tatsächlich relativ spannend war. Da waren die Handball-European Champions League Finals in Köln. Und dazu wurde ich dann vorher eingeladen. Da ging es dann auch um das Ökosystem, wie man Sport, Gamification, Gaming miteinander verbindet, nämlich so Richtung Kings League, Icon League und so weiter blickend. Und das dann mit Sportarten, die vielleicht nicht so groß sind wie Fußball, ob das da auch funktionieren kann. Hab da spannende Gäste oder mit Panel-Talk-Gäste kennengelernt und ganz gute Zeit gehabt. Aber auch da, alte Verbände, ähnlich wie im Fußball, sind halt auch erstmal schwierig. Also Neues ist echt nicht so einfach, habe ich da wieder
brauchen
festgestellt.
Kleinere Sportarten mehr Gamifizierung?
Alle brauchen mehr Gamifizierung. Gamifizierung ist immer gut, meiner Meinung nach. Bringt mehr Traction, mehr Engagement, Commitment, alles gut. Alles große Begriffe.
Da musst du noch ein bisschen warten, glaube ich, bis die ältere Generation das auch annimmt, weil die sonst auf die Barrikaden gehen. Also schauen wir mal.
Ja. So. Ich habe übrigens ganz eine Sache noch. Ich habe schon mit irgendjemandem darüber gesprochen. Ach, guck mal hier. Mit Henning, liebe Grüße gehen raus, Eberhard. Und Philipp Klotz, der auch bei uns schon im Podcast war. Leider war ich da verhindert. Du hast mit ihm gesprochen. Hab gesagt, ihr seid natürlich herzlich eingeladen zu unserer B2B-Happening, wenn Duisburg gegen KFC Hörning spielt. Ich habe schon Werbung gemacht. Die Leute sind dabei.
Ich habe auch schon die ersten Leute angefragt, ob sie nicht Bock haben, das mit uns als Partner zu machen. Und die Antwort war, ja geil, lass machen.
Ja, also wir werden das größte Viertliga-B2B-Gaming-Sport.
Das einzige.
Und das, daher ja, ist das gleichzeitig größte. Das größte, ja. Ja, finde ich gut. Ich habe jetzt richtig Bock, also als ich das da so nebenbei angesprochen habe, alle Leute hatten Bock. Vor allen Dingen viele kommen auch aus NRW und die haben direkt so eine Relation zu Duisburg oder Krefeld. Alle kennen, ach, Grotenburg. Ja, ja, Grotenburg. Ich so, ja, ja, da können jetzt wieder 15.000 Leute rein.
Da war ich auch noch nie im Stadion.
Ja, das ist krass. Das ist aber ein krasses, altbekanntes Stadion.
Ja.
Nicht so wie die Schau ins Land Arena oder wie das Ding da heißt.
Das ist aber ein schönes Stadion.
Ja, aber das ist ja hier so, weiß ich nicht.
Das ist eigentlich mal, glaube ich, so ein gebaut für die erste oder für die zweite Liga. Ja, dauert jetzt noch ein bisschen.
Hat das nicht 29.000 Plätze?
Ja, geht knapp 30 rein.
Ja, guck mal.
War auch ausverkauft. War auch ausverkauft gegen Essen damals. Waren die aber logistisch, glaube ich, massiv überfordert, weil da hast du ewig auf Bier und Wurst warten müssen.
Und der Deutsche ohne Bier und Wurst, weißt du selbst, wird sauer.
Wir müssen ja mal abwarten jetzt, ne? Die Dauerkartenpreise sind ja raus.
Ach, sind die raus? Was kosten die?
Boah, ich müsste jetzt drauf gucken. Ich glaube, ich habe, das ist so eine Geschichte, ich will nicht mit Fußball anfangen, ey, wir kriegen Ärger.
Ja, halt kurz und dann gehen wir rein ins Thema heute.
Ticket da unten, wo wir sitzen, kostet 35 Euro. Mhm. Und sie haben Werbung gemacht mit 17 Spiele sehen, aber nur 13 bezahlen. Ne? So, hey, du kriegst 4 Spiele geschenkt. Und klar, das war dann so die Art und Weise zu sagen, dass, ich glaube, die kostet dann 465 oder so.
Ja.
Ne? Das ist also schon, finde ich, happig für die vierte Liga. Und wenn du jetzt aber davon ausgehst, und hier ist jetzt der Typ, der ja so deutsch ist und das alles so für bare Münze nimmt, und ich mir denke, okay, wenn also 14 Spiele so viel Geld kosten, was würden denn dann 17 Spiele kosten? Und wenn du halt diese 35 Euro hochrechnest auf 17 Spiele, wäre die Dauerkarte teurer als im letzten Jahr.
Lol.
Darf es natürlich nicht machen, ne? Ich verstehe, also sie haben einfach eine schlechte Marketing-Message rausgesendet, glaube ich.
Ja, ja.
Weil, ne, das war dann so, hey, du kriegst es ja ein bisschen günstiger und kriegst 4 Spiele gratis. Nett gemeint. Ich fand das von der Comps her irgendwie dumm, weil ich habe das auch echt erstmal so verstanden, okay, was würde denn die Karte voll kosten? Ne, das darf ja eigentlich nicht rechnen, ich weiß, aber da bin ich dann, Allmann Chris hat das gemacht und hat sich gedacht, lol. So.
Ich freue mich drauf.
Fußball beendet. Wir haben einen Gast. Jan.
Hallo.
Grüß dich.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Zum ersten Mal bei euch im Spielekeller.
Wer bist denn du?
Ja, ich bin Jan, bekannt von ganz alten Zeiten von Readmore. Danach sicherlich aus der Zeit von Freaks und inzwischen bei Unlocked.
Hast du auch einen Nachnamen?
Ach ja, Jan-Hendrik Heuschke im ganzen Namen.
Muss ich ja einmal vorstellen.
Genau. Schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, Jan hat das schon so schön gesagt für Leute von früher, die mich kennen. Der Mann ist auch schon lange dabei. Also hat schon sehr viel gesehen und hat eine Sache, mit der ich ihn extrem verbinde, ist immer die glorreichen Readmore-Zeiten damals, nämlich die größte Szeneseite, die es in Deutschland gab. Ich weiß nicht mehr, wie viele Impressions, aber ich glaube so 10, 15 Millionen Pi mal Daumen, wenn nicht mehr sogar, im Peaks, ich weiß es nicht. Aber das war so das, was ich im Kopf hatte auf jeden Fall. Also die deutsche E-Sport-Seite.
Genau, so vor YouTube, vor Twitch, vor Instagram und Co. War praktisch Readmore der Hub, wo du dich über E-Sports informiert hast, zumindest im deutschsprachigen Raum. Im Peak tatsächlich bei den ganz, ganz großen Counter-Strike-Events waren es dann wahrscheinlich so im Monat 15, 18 Millionen Page-Impressions. Was damals ein ganz schönes Brett war.
Das ist auch heute noch ein Brett.
Der Regelmonat waren 10 Millionen, was glaube ich noch viel krasser ist. Limits waren dann tatsächlich irgendwann die Serverkapazitäten, kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen, dass so eine Webseite dann einfach irgendwann in die Knie gegangen ist, weil praktisch alle Leute nicht nach einem Spielende oder bei einer krassen Aktion sind dann nicht auf Twitter gegangen und haben irgendwie ein Snippet oder ähnliches gepostet, sondern es sind einfach Leute auf Readmore gegangen, haben im Live-Ticker irgendwie mitkommentiert. Und dann hattest du da bei den absoluten Top-Spielen einfach auf so einer kleinen deutschen Webseite 5.000, 6.000 Kommentare, wo im Grunde genommen einfach vor Twitch-Live-Chat das Spiel gefeiert wurde. Sowohl in Counter-Strike, Warcraft 3, als auch was ansonsten noch dabei war.
Ja, lass uns doch da mal anfangen. Also du hast das jetzt schon auch so eine einleitend dann auch in den Raum geschmissen, aber dann muss ich ja nochmal so diese Standard-Einführungsfrage fragen. Wie bist du denn überhaupt an die Industrie gekommen? Und was hast du denn vielleicht sogar vorher gemacht?
Also in die Industrie bin ich praktisch gekommen, ich glaube relativ typisch aus der Zeit, aus der Dennis und ich kommen, mit irgendwelchen Keller-LANs haben wir angefangen, haben uns mit Freunden getroffen, haben BNC-Netzwerke mit N-Stücken und T-Verbindungen in irgendeiner Art und Weise gebaut und sobald einer eine kaputte Netzwerkkarte hatte, ging einfach gar nichts mehr.
Und wehe, jemand hat das N-Stück nicht dabei gehabt.
Ja, oder derjenige, der das Endstück dabei hatte, musste früher nach Hause, weil Mama gedrängt hat oder war sauer, weil irgendwie den ganzen Spielen verloren hat und ist dann einfach gegangen. So, dann ging einfach gar nichts mehr, bis du das nächste Endstück organisiert hast. Genau, so haben wir praktisch angefangen, einfach so mit Freunden aus dem Nachbarort. In meiner Klasse selber habe ich erst relativ spät Leute gefunden, die irgendwie auch gespielt haben, aber einfach mit Leuten aus meinem Ort, aus dem Nachbarort, haben wir uns dann, keine Ahnung, alle paar Wochen, alle paar Monate getroffen, haben unsere eigene kleine LAN-Party dort gemacht mit meistens so irgendwas zwischen 10 und 15 Leuten. Meistens einfach so ein komplett durchsifftes Wochenende. Und dann, ja, Sonntagabend ging es nach Hause und Montagmorgen wieder in die Schule. Und da gab es einen dabei, der war eigentlich gar nicht so ein guter Spieler, aber der hatte irgendwie immer den meisten Plan, was irgendwie gerade abging. Und der hat irgendwie immer eine geile Config, das war ja damals irgendwie auch noch wichtig. Wenn du im LAN gespielt hast, musstest du deine Counter-Strike-Config anpassen, weil ansonsten musstest du einen halben Meter hinter den Gegner zielen, damit du irgendwie triffst. Und der eine, der jetzt, der war natürlich interessiert, aber vielleicht nicht unbedingt der Allertalentierteste, war irgendwie immer ein Stück weiter voraus. Und dann hat er mich irgendwann mal, als ich bei ihm zu Besuch war, auf diese wundervolle Seite MyMTV geschafft. Für die jüngeren Hörer oder die im E-Sport noch nicht so lange dabei sind, die werden wahrscheinlich MTV immer wieder von den Wiederbelebungsversuchen kennen, die dann meistens nicht besonders erfolgreich waren, aber
immer.
Aber vor knapp 20 Jahren war MTV halt einfach das Ding im deutschen E-Sport neben SK Gaming. Beziehungsweise MTV war eigentlich so das deutsche Team, beziehungsweise die deutsche Webseite, neben Mausboards auch das deutsche Team. Und SK hatte einfach eine riesengroße englischsprachige Community. Wahrscheinlich neben Godfrag noch vor HLTV damals die mit Abstand größte Webseite. So, wenn man irgendwas international über E-Sport lesen wollte, war man auf Godfrag oder auf SK Gaming. Und wenn man was über den deutschen E-Sport lernen wollte oder deutschsprachig über den E-Sport lernen wollte, war man bei MyMTV. Naja, und nach diesen ganzen wundervollen Kellernahens habe ich dann irgendwann angefangen, auf MyMTV auch selber aktiv zu sein. Erst so typisch ein bisschen im Forum aktiv und dann gab es da eine User-News-Sektion. Und da habe ich dann irgendwie tagtäglich, wenn ich irgendwie Lust und Langeweile hatte, eine Leser-News eingebaut. Und Leser-News waren halt einfach irgendwelche Beiträge über irgendwelche Teams, über irgendwelche kleineren LAN-Partys, über irgendwas, was in der Szene passiert ist. Und darüber hinaus oder über diese Aktivität hat mich dann David Hilscher, aka Affentod, in die Redaktion von MyMTV geholt. Und das klingt so hochtrabend, in die Redaktion geholt. Ne? Also gab es halt irgendwie keinen Cent und Co., sondern anstatt, dass man jetzt freiwillig, wenn man Zeit hatte, Artikel geschrieben hat, hat man dann einfach verpflichtend Artikel for free geschrieben, hatte dann irgendwie ein relativ krasses Pensum, was man irgendwie in der Woche irgendwo erledigen wollte. Ja, und dann habe ich da praktisch angefangen, News zu schreiben. Bevor es bei Readmo so einen richtigen Live-Ticker als technisches Feature gab, war das noch so, wenn die EPS-Spiele liefen, gab es einen News-Artikel und man musste praktisch alle Ergebnisse immer live in diesem Artikel alle 30 Sekunden aktualisieren. Also wenn irgendwer eine Runde gewonnen hat, hast du dann irgendwie von 1-0 auf 1-1 oder ähnliches umgestellt und warst dann halt einfach während eines EPS-Spieltags für 8 Spiele gleichzeitig verantwortlich, da die Ergebnisse anzupassen. Hab dann irgendwann angefangen, praktisch weniger mich darauf zu konzentrieren, einzelne Artikel zu schreiben. Hab dann da in so ein kleines Coverage-System gebaut, wo dann für die großen CPL-Events und Co. man irgendwelche Übersichtsseiten hatte mit allen Nachrichten. Und hab praktisch mich auf so eine eher technische Weise darauf konzentriert, dort einfach für große und wichtige Events-Sachen up-to-date zu halten. Dann kam meine Bundeswehrzeit und während ich bei der Grundausbildung beim Bund war, hatte man einen kleinen Streit zwischen der dann Rushed-Redaktion und dem Core-Team von dem, was später Readmore war. Und ohne Smartphone und ohne irgendwas kam ich vom Bund zurück und irgendwie alle Leute, die mit mir bei Rushed waren, hatten dann Readmore.de gegründet und waren im Grunde genommen weg. Dann hatte ich irgendwie noch 2 Wochen, als ich zurück war, versucht, irgendwo bei Rushed irgendwas zu machen und habe dann eingesehen, ich vermisse mein altes Team und bin dann praktisch auch zu Readmore gegangen. Readmore wurde dann einige Zeit später von Computec in Nürnberg Fürth aufgekauft, hatte dann ursprünglich mal jemanden, der mit dem Projekt gar nichts zu tun hatte, für ein Jahr als Projektmanager und dann bin ich nach einem Jahr Vollzeit zu Computec gegangen und habe mich dort um Readmore gekümmert, praktisch so als einer der wenigen Angestellten im E-Sport neben dem Freaks-Lager in Köln und dem ESL-SK-Lager Freaks-Lager in Berlin natürlich und dem SK-Lager in Köln.
Da sind wir zeitlich ungefähr wo jetzt?
Das ist jetzt knapp 15 Jahre her. Genau. Dann war ich 4 Jahre praktisch bei Computec für Readmore verantwortlich und bin dann aber parallel nach 2-3 Jahren auch nach Berlin gegangen und habe mit Knochen praktisch zusammen bei Freaks angefangen, erste Projekte zu machen. Ursprünglich bin ich da mal für 3 Monate hingegangen, um ein einziges kurzes Gamescom-Projekt zu machen. Und war dann am Ende 11 Jahre da. Es war nicht ganz der zeitlich geplante Horizont, aber es war halt einfach eine sehr interessante, coole Zeit. Und dann bin ich praktisch vor 2 Jahren jetzt bei Freaks raus und bin seitdem bei einem kleineren Unternehmen in Belgien, das inzwischen Unlocked hieß. Das hieß mal For Entertainment, das hieß mal Meta. Viele, viele Leute in der Industrie hatten an der einen oder anderen Stelle immer wieder Kontakt mit ihnen. Unter anderem waren sie auch verantwortlich neben der PGL für das Major in Antwerpen vor 2 Jahren. Genau, und da helfe ich jetzt praktisch bei der internationalen Expansion und ja beim Strukturbilden und ähnlichen Geschichten.
Ich habe da mal auf einem Event gesprochen von den Jungs, glaube ich.
Ja, ich glaube, wir haben uns doch bei dem Event getroffen.
Also ja, das ist schon eine ganze Weile, also auch schon wieder eine Weile her.
Ich glaube, es vor 4 Jahren war das ungefähr.
Ich muss jetzt aber mal kurz in eigener Sache natürlich, ne? Du warst jetzt lange bei den Freaks und da schließt sich der Kreis ja wieder so ein bisschen. Und wir haben es ja mit Micha und mit Knochen auch besprochen, jetzt auf der Circle LAN. Ich muss nur einmal kurz erklären, heute ist der 10. Juni. Wir haben aber die Folge auf der Circle so lang aufgenommen, dass wir quasi 2 Folgen daraus gemacht haben. Also wenn es zeitlich relevante Anekdoten gibt jetzt, ne, oder News, denkt einfach dran, bitte, wir sind jetzt gerade im 10. Juni, diese Folge kommt ein bisschen später. Aber du hast gerade gesagt, 11 Jahre Freaks. Wir haben auch mit den beiden darüber gesprochen, dass ja irgendwie witzig ist, dass so dieses halbe Ökosystem irgendwann mal diesen Touchpoint mit den Freaks hatte.
Ja.
Was hast du da gemacht? Also in welche Richtung hast du dich da entwickelt und wie hast du diese ganzen Zeiten wahrgenommen?
Also klar, also wenn man heute schaut, wer alles mal bei Freaks war, sein eigenes Unternehmen leitet, Verantwortung übernimmt bei anderen Unternehmen, super erfolgreiche Sachen gestartet hat, das ist einfach schwer beeindruckend. Ich bin ursprünglich gekommen, um ein einziges Projekt zu machen, weil ein Hardwarehersteller kurz vor der Gamescom entschieden hat, einen wichtigen Mitarbeiter zu entlassen. Und dann kam Knochen auf mich zu, hatte mich vorher schon ein paar Mal angesprochen, ob ich nicht Bock hätte. Da hat es irgendwie einfach für mich immer nicht gepasst. Und dann dachte ich, ach, so ein zeitlich überschaubares Projekt, 3 Monate, irgendwas rund um die Gamescom, das klingt cool. Am Ende war das krasseste Event, was ich jemals durchgezogen habe. Ich habe dann auf der Gamescom ein Videoprojekt gehabt mit Athene und Swifty zu Zeiten, wo es noch total untypisch war, dass Influencer über die Gamescom gelaufen sind. Und es war auch vor Zeiten, wo du noch nicht mit einem Handy oder irgendwie mit einer kleinen Canon-Kamera gefilmt hast, sondern mit so einer riesengroßen TV-Kamera. Das heißt, ich hatte da zu der Zeit 2 riesige World of Warcraft-Influencer, die über die Messe gelaufen sind. Ich musste praktisch zu jedem Stand, der ausgestattet wurde von dem Hardwarehersteller, musste da vor Ort irgendwie einen Clip drehen, musste da Impressionen einfangen, musste da Ähnliches machen. Und gleichzeitig hatte ich praktisch diese beiden Leute, die keine 2 Meter laufen konnten, ohne dass sie irgendwie erkannt, festgehalten und Ähnliches wurden. Mein Job bestand also irgendwie aus der einen Seite aus der kreativen und editoriellen Leitung und aus der anderen Seite musste ich im Grunde genommen mich super unsympathisch machen und einfach die beiden einmal quer übers Messegelände schleifen, immer wieder weg von ihren Fans, immer wieder sagen, ja, schön, dass ihr jetzt Hallo gesagt habt, schön, dass ihr ein Foto machen wolltet, aber es geht in irgendeiner Art und Weise weiter. Und im Grunde war das eigentlich ein relativ simples Projekt, ne? Irgendwie da im Vorfeld alles klären mit den entsprechenden Ständen, dass wir vorbeikommen, dass wir das aufnehmen wollen, dann vor Ort den Content produzieren, irgendwie von morgens um 5 bis nachts um 1 und am nächsten Tag ging es weiter. Und danach im Grunde genommen einfach für den Kunden das Reporting fertig machen, nochmal alles abklären mit den Partnern, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und danach wollte ich eigentlich wieder was anderes machen. Und es führte dann dazu, dass aber dann kam das nächste interessante Projekt und dann kam die nächste interessante Herausforderung. Dann kam irgendwann das Angebot, dass ich mich praktisch um alle Projekte in der operativen Leitung kümmere. Danach hatte ich die Möglichkeit, das Business Development voranzutreiben, also mehr zu gestalten, wo wollen wir eigentlich mit dem Unternehmen hin, was sind einfach für die Zukunft auch zielführende Unternehmen, zielführende Partnerschaften und auch einen Ausbau des Kundenstamms. Und im letzten Schritt war ich dann als VP fürs gesamte Agenturgeschäft verantwortlich, was eigentlich dann der komplette 180-Grad-Turn war. Ich kam ja eigentlich aus dem Bereich, ich baue Produkte und ich mache Editorial-Geschichten hinzu. Jetzt mache ich auf einmal das kreative Geschäft. Und ja, habe dann in der Verantwortung, ich glaube im Peak, Verantwortung gehabt für 130 Mitarbeiter knapp, 7, 8 direkte Abteilungen unter mir. Natürlich hatte ich dann 8, 9 Direct Reports. Alles Weitere wurde dann schon von anderen aufgefangen. Es war jetzt nicht so, dass ich jeden Tag 130 Leute managen musste. Genau, und das war dann praktisch so im Peak meiner Aufgaben, die ich da bei Freaks erledigt hatte. Und im Grunde, wenn ich heute darauf schaue, hatte ich eigentlich die einmalige Möglichkeit, Management als Ausbildungsberuf zu durchlaufen. Learning by doing, kleine Feedback-Schleifen, immer wieder Selbst-Improvements erfahren, sehen, wie die Firma wächst. Ich bin gekommen, da war ich Mitarbeiter Nummer 10. Ich bin gegangen, da waren es 340 Mitarbeiter. Das heißt, die Herausforderungen am Anfang hatten ungefähr gar nichts damit zu tun, was die Herausforderungen waren, als ich Freaks verlassen habe. Ja, und ich hatte einfach einen relativ großen Gestaltungs- und Lernspielraum, einfach gewisse Skills zu lernen, gewisse Erfahrungen zu sammeln, ja, und auch einfach Sachen tatsächlich auszuprobieren, die man, glaube ich, so in den meisten anderen Unternehmen nicht ausprobieren und erlernen kann. Und deswegen kann ich auch nachvollziehen, wenn man heute drauf schaut und sagt so, hey, wie viele Leute kommen eigentlich bei Freaks oder aus dem Freaks-Kosmos und machen heute erfolgreiches Business, machen heute erfolgreiche Gestaltung ihrer eigenen Unternehmen, weil man einfach eine relativ große Spielwiese hatte, die in gewissen Rahmen es immer wieder ermöglicht hat, auch einfach selber für sich Sachen zu entdecken. Und das im Guten wie im Schlechten. Also man lernt halt darüber, wenn man sieht, dass man anderen mimiken möchte, oder man sieht halt auch einfach, dass man Sachen komplett konträr machen möchte. Und ich glaube, da ist halt einfach Freaks für viele, viele Leute sehr, sehr wertvoll gewesen, um in irgendeiner Art und Weise einfach zu entdecken, so worauf habe ich Bock und worauf habe ich einfach keinen Bock. Und dann aber auch die Möglichkeit zu haben, das für sich selber zu entdecken und für sich selber auszugestalten.
Du bist ja schon dafür bekannt, glaube ich, wenn man dich so im B2B-Kontext mal trifft und sich mit dir ganz gut versteht, dass du schon mal klar Schnauze auch schon mal sagst, was dir nicht gefällt. Oder manchmal hatte ich das Gefühl, auch Dinge vielleicht noch ein bisschen verarbeitet hast aus der Vergangenheit. Aber so wie ich das jetzt höre, und ich glaube auch 2 Jahre später, du hast schon sehr, sehr viel Positives mitgenommen, was du jetzt gerade so erzählst und mitnimmst. Und siehst da auch vieles drin, was dich jetzt einfach zu der Person gemacht hat, die du bist, oder? Also
ja, also daran, dass ich einfach viel bei Freaks mitgenommen habe, daran hatte ich praktisch nie meine Zweifel. Aber es ist natürlich so, ne, wenn du 11 Jahre lang mit jemandem zusammengearbeitet hast, das ist ja auch schon in irgendeiner Art und Weise wie eine Beziehung, ne?
Definitiv.
Und wenn du dir halt auch einfach relativ offen jeden Tag ins Gesicht irgendwie Feedback gibst in alle möglichen Richtungen, auch das ist natürlich was im Nachhinein dir einfach oder einem sehr hilft zu wachsen, sehr hilft zu lernen, aber wo man natürlich auch sagen muss, so da passiert halt auch irgendwie am Ende des Tages was mit einem. Und ja, also insgesamt gucke ich auf meine Zeit bei Freaks positiv, aber es gibt natürlich auch Sachen, wo man auch aus heutiger Sicht einfach denkt, so, hätte ich anders machen sollen, hätte ich auch anders irgendwie mit umgehen sollen, hätte man einfach in irgendeiner Art und Weise anders gestalten können in der ganzen Zeit der Problematik. Aber ich glaube, da ist halt einfach auch Freaks oder jetzt auch meine Situation nicht anders, als man das ansonsten an anderen Stellen im Business in irgendeiner Art und Weise auch erlebt. Aber klar, also ich dich zu deiner Zeit bei der ESL fragen würde, wird es sicherlich auch die eine oder andere Geschichte geben, die dir nicht nur wohlwollend im Gedächtnis geblieben ist.
Bin eigentlich grundsätzlich sehr happy gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, sorry. Also ja, ne, sicherlich hätten Dinge besser sein können. Bei mir ist es immer so, ich bin sehr stumpf, was das angeht. Wenn ich mich entscheide, etwas zu tun, dann bin ich völlig committed und nehme alles Positive mit, und was negativ ist, versuche ich besser zu machen. Respektive akzeptiere das, solange ich mehr positive Dinge für mich sehe. Und sonst ändere ich was. Ne?
Ja, das ist aber die Textbuchantwort.
Das ist aber real talk so. Also, die Textbuchantwort, aber hält sich halt fast niemand dran. Das ist ja auch die Realität, oder? Die meisten Leute bleiben immer viel länger im Job, als sie eigentlich sollten. Ändern selber vielleicht dann nichts, obwohl sie vielleicht die Power haben. Aber es ist einfach, die Verantwortung woanders hinzuschieben. So, meine Wahrnehmung. Ne? Also, es geht auch nicht für alle, logischerweise. Aber das ist schon etwas, was mir doch des Häufigeren mal auffällt. Nicht nur bei mir im Unternehmen, sondern generell, auch außerhalb. Ne? Also bei Freunden, wie oft höre ich Leute rumjammern? Und ich denke mir, was hält dich denn auf? Also da ist doch keine Mauer. Also du kannst jetzt einfach da durchgehen, die Tür ist offen.
Veränderung. Veränderung ja. Ist nicht immer einfach.
Ich weiß.
Ich glaube, es ist nicht nur Veränderung, es ist natürlich auch irgendwie Leidenschaft. Also mit dem ganzen E-Sports-Thema, ich habe ja auch schon darüber erzählt, schon bei MTV und auch damals bei Readmore, du hast im Grunde genommen kein Geld verdient, du hast das einfach aus einer gewissen Leidenschaft herausgemacht. Und dann ist es natürlich, wenn du für ein Thema eine gewisse Leidenschaft hast, in irgendeiner Art und Weise dafür brennst, sicherlich auch eine andere Hürde, wenn man dann in irgendeiner Art und Weise geht, wenn man sich anders orientieren möchte, weil man ja letztlich nicht nur einen Job zurücklässt. Ich meine, bevor ich all das gemacht habe, war ich Softwareentwickler. Also da hätte ich auch die letzten 20 Jahre ein deutlich einfacheres Leben haben können. Und sicherlich auch ein besser bezahltes Leben als den Weg, für den ich mich entschieden habe. Aber ich habe mich einfach für diesen Weg ja entschieden, für die Leidenschaft, fürs Thema. Und ironischerweise ja tatsächlich gar nicht so sehr daraus, dass ich gedacht habe, so E-Sports ist für mich irgendwie das Geilste auf der Welt, sondern eigentlich komme ich aus dem Sport. Ne? Ich war ursprünglich mal Fußballer, bis ich dann irgendwann beschlossen habe, auf knüppelharten Rasen mir irgendwie das Kreuzband so sehr zu zerreißen, dass Fußball irgendwie jahrelang kein Thema mehr war. Fahre schon seitdem ich irgendwie 4 Jahre bin, leidenschaftlich Ski und auch in Skirennen und ähnliches. Und was ich irgendwann für mich im E-Sports entdeckt habe, war einfach, okay, wir haben diese ganzen coolen Stories irgendwie auf diesen ganzen Sportwebseiten, in den ganzen Sportmagazinen. Aber letzten Endes habe ich irgendwie schon vor 20 Jahren für mich entdeckt, der E-Sport unterscheidet sich gar nicht so sehr da drin, wie man und was für Geschichten man erzählen kann. Aber die Geschichten werden nicht erzählt. Ich glaube übrigens auch, dass das heute noch ein Problem ist. Also wenn ich ganzheitlich da drauf schaue, was ich irgendwie mir vor 20 Jahren mal vorgenommen habe, würde ich sagen, gab es Zeiten, da hab ich da glorreiche Erfolge gefeiert. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, an vielen Punkten bin ich dann ganzheitlich irgendwie auch gescheitert, weil ich nicht glaube, dass wir den E-Sport heute schon vernünftig als Sport erzählen, als das, was er ist, sondern häufig immer noch aus diesem Rechtfertigungsmodus heraus, so das, was wir hier machen, ist irgendwie legit und das, was wir machen, sollten irgendwie auch andere cool finden. Und ich glaube tatsächlich, dass das so ein Thema ist, wo man einfach auch als Industrie mal draufschauen muss, so für wen macht man das hier eigentlich und macht man es eigentlich für die Leute, mit denen man eigentlich noch immer noch nichts zu tun hat, oder kann man es inzwischen auch für die Leute machen, die irgendwie grundsätzlich an der Materie Computerspiele, E-Sports, kompetitives Computerspielen in irgendeiner Art und Weise Interesse haben. Genau, das ist ja der Grund, warum ich da eigentlich gestartet bin. Und dann ist es natürlich in irgendeiner Art und Weise auch nicht einfach so, ja, man kann, da ist ja keine Mauer, man kann ja auch was anderes machen. Sondern dann ist da natürlich auch einfach eine Verbindung da, wo man natürlich so lange, wie man irgendwie das Gefühl hat, irgendwo was schaffen zu wollen und auch irgendwie diesen nächsten Schritt noch zu machen, auch mit dem Team, die man hat, natürlich einfach eine, zumindest für mich, eine andere emotionale Verbindung hat, als einfach zu sagen, das ist jetzt nur ein Job, ne? Ich gehe da jetzt irgendwie hin, mache halt irgendwie meine 8-9 Stunden und dann gehe ich wieder nach Hause, mache was anderes und am nächsten Tag gehe ich wieder hin, es sei denn, es ist Wochenende oder ich habe irgendwie gerade ein bisschen Schnupfen oder so und dann bleibe ich vielleicht doch zu Hause. Sondern das ist ja praktisch aus der Leidenschaft und auch aus dem Gestaltungswillen, was Cooles zu machen, in irgendeiner Art und Weise herausgeboren.
Das hat ja zwei Ebenen, ne? Und ich glaube, das war das, was Dennis meinte. Also ich verstehe vollkommen, was du sagst. Aber wenn du das aus Passion machst und du das machst, weil du die Überzeugung hast, ne, ich muss jetzt hier noch Geschichten auserzählen als Beispiel, dann kommst du ja wahrscheinlich aber auch nicht jeden Tag nach Hause und erzählst, wie scheiße es immer ist und wie schlecht alles ist und wie sehr du eigentlich gar keinen Bock darauf hast. Weil dann sind da keine Mauern, dann könntest du gehen. Das, kein Job ist immer schön, ist dann aktueller wahrscheinlich genauso wenig wie meiner, ne, so, aber in der Summe macht es ja trotzdem Spaß und du hast ja diese Überzeugung, aus der heraus du das machst. Und ich finde dann, genau, aber dann finde ich, ist es eine andere Motivation, weißt du, dann kannst du auch mal einen schlechten Tag haben, aber dann kommst du ja nicht nach Hause und redest immer nur davon, so wie schlecht alles ist, oder du bist dann nicht so, oh, ich mache den Job ja nur irgendwie, weil Geld ist halt nett, aber ich bin nur noch voll angekotzt und mache halt irgendwie nichts mehr privat oder bin halt immer irgendwie down. So, weißt du, ich finde, das sind diese zwei Ebenen, ne? Wenn du einen Job aus Passion machst, finde ich, motivierst du dich auch ganz anders, da morgens hinzugehen und du findest auch viel öfter vielleicht Kleinigkeiten schön, die dich dann so über den Tag ziehen.
Ja, also das ist auf jeden Fall so. Seitdem ich praktisch den E-Sport mache, habe ich durch die Bank Erfolgsgeschichten oder Erfolgserlebnisse für mich persönlich. Das ist in der Zeit bei Readmo so gewesen, das ist in der Zeit bei Freaks in Hülle und Fülle so gewesen. Und das ist auch jetzt bei Unlocked natürlich so, beziehungsweise nebenbei mache ich ja inzwischen noch ein anderes Endeavor, aber das sind auf jeden Fall viele, viele Erfolgsgeschichten, die ich da zu verbuchen habe. Einige sieht man schneller, andere reflektiert man später, und grundsätzlich, weiß gar nicht, wo das Narrativ jetzt so herkam, also, klang so ein bisschen so, als ob ich das bei Freaks ganz furchtbar fand. Meine Zeit bei Freaks war unglaublich cool, ne? Also da gibt's irgendwie gar nichts drüber, was aber, und das ist ja mein einziger Punkt, was auch klar ist, ganz am Ende hast du natürlich auch einfach viele Themen in irgendeiner Art und Weise, wo man sich dann nicht einig ist, ne? Und dann muss man halt am Ende auch sagen, ja, war schön, aber ist jetzt nicht mehr nur schön, und dann muss man auch einfach andere Sachen machen, und ich glaube, das ist auch total fair, und ich glaube, auch letzten Endes gehört das auch einfach zum Reifungsprozess dazu, dass man für sich irgendwann einsieht, was sind irgendwie Themen, auf die hat man Bock, und was sind Themen, auf die hat man weniger Bock, und es gibt super viele Sachen, auf die ich bei Freaks sehr viel Bock hatte. Und es gibt dann am Ende einfach Themen, wo man auch einfach merkt, so für sich persönlich, und das hat mit dem Unternehmen gar nichts zu tun, läuft man halt irgendwann einfach in ein Hindernis rein oder in eine Mauer, wie Dennis es gerade ausgedrückt hat, wo man am Ende einfach feststellen muss, da wird es Zeit, was anderes zu machen. Und ich glaube, da gehört beim E-Sports ja noch ein ganz anderes Thema dazu. Wir haben ja ganz, ganz viele Autodidakten in irgendeiner Art und Weise, die in die Industrie gekommen sind und groß gemacht haben. Und da muss man natürlich auch sagen, das ist ja auch einfach ein ganz anderer und ganz anders anspruchsvoller Führungsstil. Gerade wenn du dann diese Autodidakten in irgendeiner Art und Weise paarst mit Experten, die du irgendwann brauchst, um weiterzuwachsen. Und das ist einfach, glaube ich, eine Anstrengung, die ist schwer vorstellbar, wenn man es nicht schon in irgendeiner Art und Weise selber durchgemacht hat. Weil in kleinen Teams hast du diese Herausforderung nicht und in großen Teams, in anderen Unternehmen hast du meistens vor allem die Experten in irgendeiner Art und Weise. die du, mit denen du dann zusammenarbeitest. Und ich glaube, das ist einfach was, was den E-Sports für mich, der in dem Bereich, was ich heute mache, auch Autodidakt ist, einfach unfassbar reizvoll war und auch einfach unfassbar diesen ganzen Charme auch lange Zeit bei oder auch bis zum Ende bei Freaks ausgemacht hat. Dass halt du einfach diese Mischung an Leuten hattest, die dich im Grunde genommen jeden Tag herausgefordert haben und auch jeden Tag überrascht haben. Weil das ist ja wieder das Schöne, wenn du so mit Autodidakten zusammenarbeitest. So, das ist ja nicht graduell, wie die dazulernen. Das ist ja nicht graduell, wie die in irgendeiner Art und Weise mit Problemen umgehen. Sondern es ist im Grunde genommen ja jeden Tag in irgendeiner Art und Weise A, entweder eine neue Herausforderung oder B, einfach ein neuer Schritt nach vorne oder auch einfach eine überraschende Wendung, eine neue Perspektive, an die du selber vorher in dem Sinne eventuell nicht gedacht hast. Und das ist tatsächlich was, wo ich einfach sage, da ist der E-Sport für mich einfach unfassbar cool, weil du diese Mischung hast aus Leuten, die jetzt auch einfach aus anderen Fächern dazugekommen sind über die letzten Jahre, über das wirtschaftliche Wachstum des E-Sports. Und gleichzeitig hast du praktisch noch die Leute aus der Ursuppe oder die einfach auf das Thema Bock haben und deswegen unbedingt in die Unternehmen drängen. Und das ist, glaube ich, einfach ein super interessantes Spannungsfeld, was aber natürlich in der Rolle der Führungskraft ganz andere Herausforderungen mit sich bringt, als du das vielleicht an der einen oder anderen Stelle sonst erlebst.
Ich habe eine Frage an dich. Also erstmal, ich will noch kurz sagen, ich hatte nicht das Gefühl, dass du jetzt irgendwie deine Zeit bei Freaks schlecht fandest. Da sollte auch gar kein Narrativ hin. Ja. Ich wollte das nur noch mal irgendwie auf Dennis' Kommentar sagen, weil ich glaube, dass er das in die Richtung gemeint hatte. Jetzt habe ich aber eine Frage, und zwar, du hast über Geschichten gesprochen. Jetzt kannst du gleich gerne noch mal kurz erzählen, welche Sportgeschichten du meinst oder wie eine gute Geschichte funktioniert. Aber wenn ich mir jetzt den E-Sports anschaue, bin ich erstmal bei dir. Jetzt frage ich mich aber, warum klappt das nicht? So, weißt du, Valve hat mit dem TI, die haben schon Stories erzählt über Spieler. Ich habe mit einem Exec bei ESPN gesprochen, der meinte, hey, der Code sind einfach irgendwie nur coole Geschichten zu erzählen. Hat aber auch nicht so gut geklappt. So, wir gucken uns immer Sport an. Ne? Du siehst ja, wie auch mittlerweile Content konsumiert wird. Und ich glaube so, ne, jeder denkt, ja, der Schlüssel ist halt einfach, wir müssen die Geschichten erzählen, wir müssen auch mehr die Personen in den Vordergrund stellen. ESL macht das ja auch, ne? From Zero to Hero. Der eSports World Cup hat ja irgendwie das Ziel, die Persönlichkeiten hervorzuheben und irgendwie ne, dieses Stardom zu schaffen. So, warum klappt das nicht? Also warum hast du bis jetzt das noch nicht an diesem Punkt, dass alle sagen, ey, wir machen das gerade richtig geil oder machen wir das vielleicht geil und man kriegt es noch nicht richtig mit? Also wie guckst du auf genau diese Form des Contents?
Ich glaube, der Content hat sich krass gewandelt, wenn ich jetzt auf die letzten 20 Jahre zurückschaue. Als ich praktisch mit E-Sports begonnen habe, hattest du deine lokalen Ligen, in denen du ganz, ganz viel praktisch unterjährig gespielt hast. Und 2, 3 oder 4 Mal, je nach Spiel im Jahr, hast du dich dann international getroffen und die besten Spieler aus den Regionen sind dann aufeinander getroffen und haben dann im Grunde genommen geschaut, ist jetzt gerade Schweden das beste Team in Counter-Strike, ist es gerade Dänemark oder ist es Deutschland, kann von den Deutschen irgendwie TBH, die in der EPS irgendwie nichts reißen oder praktisch immer hoffen, dass sie irgendwie auf den 3., 4. Platz kommen, können die irgendwie einen Außenseitererfolg in irgendeiner Art und Weise dann bei einem großen internationalen Turnier reißen. Und das war in der Struktur, wie du Geschichten erzählt hast, dem so geliebten Fußball nicht ganz uneins. Dann haben wir aber irgendwann angefangen, die Turnierstrukturen zu ändern und es gab immer weniger relevante regionale Ligen. Und relevant jetzt mal unter Anführungszeichen, weil natürlich aus heutiger Sicht hatten die natürlich Zuschauerzahlen, die wir als komplett irrelevant in irgendeiner Art und Weise beschreiben würden. Aber im Verhältnis zu der Fanbase, die es damals gab, waren das schon auch große und wichtige Entscheidungen, wer die nationale deutsche Counter-Strike-Liga gewinnt. Und heute hast du eine andere Struktur. Du hast einfach die ganzen vielen internationalen Turniere oder du hast geschlossene Ökosysteme, wo im Grunde genommen auch Jahr für Jahr dann die gleichen Teams gegeneinander anspielen. Und das braucht einfach eine andere Art und Weise, wie du darauf schaust. Und zum Beispiel vergleiche ich den E-Sport heute viel lieber mit Skifahren, mit den ganzen Einzel-Events oder gar mit Tennis, wo du auch parallel laufende Einzel-Events hast, die irgendwie relevant sind. Und wo ich glaube tatsächlich heute für eine sehr erfolgreiche Story ein bisschen die Überorganisation fehlt, die meinetwegen auch der eSports World Cup in Zukunft eventuell sein könnte, wofür aber sicherlich noch die eine oder anderen Rahmenbedingungen geschaffen werden müssten. Also im Grunde genommen, damals war es halt einfach immer klar, irgendwie du bist der beste National, hast du genug Sponsoren, dann kannst du auf diese Events reisen, weil du alles noch selber bezahlen musstest. Und dafür ging es in irgendeiner Art und Weise darum, sich zu profilieren. Und heute hast du es irgendwie einmal geschafft und dann gibt es relativ wenig von diesen Außenseiter-Stories. Und dann dieses ganze Zero to Hero ist vielleicht ein bisschen zu fabricated dafür, dass es dann die Leute auch organisch annehmen. Und es gibt auf jeden Fall Leute, die unfassbar tolle und erfolgreiche Geschichten erzählen. Zum Beispiel mein ehemaliger Kollege Moritz Zimmermann, großartig. Wenn wir über die ganzen TI-Clips und ähnliches sprechen, hat der natürlich einfach unfassbar viel coolen Content produziert. Aber es ist natürlich was anderes, ob du jetzt imstande bist, jede Woche oder jeden Tag irgendwo eine Geschichte zu erzählen. Oder ob du diese Geschichten dann immer zu absoluten Highlights erzählst oder produzierst und dann einfach einen großen Clip 3 Monate nach der Beendigung vom The International in irgendeiner Art und Weise runterbringst. Und ich glaube, wir waren da schon mal besser drin. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diese absolute Hype-Phase erinnert, wo die Worlds in Berlin stattgefunden haben und wo Riot auch so auf der absoluten Höhe seines Storytellings war, wo die eigene Musikvideos produziert haben, wo die jede Woche coole Opener gemacht haben, die es dann im Vorfeld auch irgendwie auf Social gab und ähnliches, wo halt wirklich Woche für Woche eine Story auch erzählt wurde, wer darf denn jetzt eigentlich vor den heimischen Fans spielen, das erste Mal in Europa an den Worlds teilnehmen und so weiter und so fort. Und das waren auch schon irgendwie coole Geschichten, die funktioniert haben. Das passiert aber einfach zu selten, weil zu selten es darum geht, dass es um was geht. Ne? Und das, wenn Dota, bestes Beispiel, Dota war unfassbar erfolgreich nach den ersten The Internationals und dann gab es einfach jede Woche auf einmal irgendwo ein hochdotiertes Preisgeldturnier. Und während früher die Top-Teams 2-3 Mal im Jahr gegeneinander gespielt haben und es einfach richtig krass war, gewinnt jetzt Navi, gewinnt jetzt OG, gewinnt jetzt der, gewinnt jetzt jener. Und dann haben die in 4 Monaten frühestens wieder die Chance, gegeneinander zu gewinnen. Ja, das eine Turnier hat Navi gewonnen, das nächste hat OG gewonnen und dann haben die sich 3 Wochen später beim nächsten 150.000, 200.000, später 500.000 Dollar Turnier getroffen. Und dann ist es halt irgendwann einfach egal, wer gewinnt. Und ich glaube, dass man das aber auch trotzdem in der heutigen Struktur, da muss man jetzt gar nicht hin, das muss man gar nicht verändern. Warum? Wer will auch hingehen und sagen, macht bitte weniger E-Sports-Turniere, vermittelt das mal der Community. Aber ich glaube, du kannst diese Geschichten noch erzählen. Dennis wird sich sicherlich noch daran erinnern, früher gab es sowas wie die NGL und die WWCL. Und ja, im Grunde genommen, zu jeder LAN in Deutschland, zu der du hingegangen bist, hast du lokal ein Turnier gespielt. Und dann hast du in Warcraft 3 oder in Starcraft oder ähnliches gewonnen oder hast ein Counter-Strike-Turnier gewonnen. Und dann hast du einfach Punkte dafür bekommen, je nachdem, wie groß das Turnier war und wie stark und erfolgreich die Teilnehmer waren, die dort waren. Jede dieser LAN-Partys war für sich immer noch individuell ein eigenes Event. Aber im Grunde genommen gab es eine übergreifende Geschichte. Und wenn du jetzt irgendwie der 5., 6., 7. beste Spieler warst, dann hattest du eventuell einfach die Story, okay, die Top 4 schaffen es zu den WWCL-Finals, aber ich bin vielleicht nicht der beste Spieler und ich kann vielleicht nicht alle dieser LANs gewinnen. Und wenn ich einfach zu 5 mehr Events fahre als meine Konkurrenten, dann bin ich vielleicht einfach nicht der Beste, aber ich habe am kontinuierlichsten Punkte gesammelt und bin dann auch wieder am Start. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die der eSports World Cup oder das ist eine Position, die der eSports World Cup auf Dauer in irgendeiner Art und Weise einnehmen kann und vielleicht für die restliche Industrie auch sollte, weil sie sind im Grunde genommen finanziell und vom politischen Backing in einer Stellung, dass sie einfach das übernehmen könnten, ohne dass Leute gerade das Gefühl hätten, sie wären übergriffig. Und sie schaffen damit eine höhere Relevanz für die Turniere, die es außerhalb ihrer eigenen Sphäre gibt. Auch tatsächlich in irgendeiner Art und Weise für kleinere Turniere, solange wie die sich halt alle an die gleichen Grundregeln halten, ne? Wie auch immer das dann auszugestalten wäre.
Ich finde übrigens schon, dass, wenn wir jetzt über diese Sachen sprechen, und du hast jetzt verschiedene Sportarten genannt, ich glaube, das ist wieder so ein typisches Thema, wo man mal vielleicht nicht vom E-Sport sprechen muss, sondern wirklich von Spielen. Du hast jetzt gerade von Dota gesprochen. Ich habe das gleiche Beispiel mit Counter-Strike und Fnatic, als ich da gearbeitet habe vor allem. Ne, früher war dann Fnatic gegen NIP, war so das Spiel und dann irgendwann war das jeden zweiten Samstag und das verliert einfach an Relevanz. Also ich bin durchaus ein Fan davon in einer Sportart. Ne, also ich will nicht sagen, mach halt keinen Content, aber ich denke auch, wir können Serien bauen, die einen besseren Lead-Up haben auf irgendwelche schönen Events oder größere Events, dass die einfach dann, ne, wieder so auf einer Bühne mit mehr Relevanz passieren. Ob das der World Cup ist, also ich glaube, das soll er sein. Du hast natürlich die Schwierigkeit, dass niemand das Ökosystem kontrolliert oder den Vorteil, ne, dass du halt Blast hast, du hast dann einfach PGL, das war ganz viele Veranstalter, die halt Turniere organisieren können. Und dann war das ja aber auch im Counter-Strike-Ökosystem eine ganze Zeit lang so, dass die Spieler eigentlich immer nur dahin geflogen sind, wo es die meiste Kohle gab. So kann man ihnen ja auch nicht übel nehmen. Nur ich fand, ich durchaus gibt es auch so eine Übersaturierung dann irgendwie von Content. Ne? Und ich glaube, dann mach lieber ein bisschen weniger, bereite den vielleicht anders auf, erzähl vielleicht Geschichten ein bisschen anders. Aber ich sehe das jetzt gerade nicht als Problem tatsächlich. Aber das, ich weiß, dass das in meiner Fnatic-Zeit war das schon so echt krass, weil diese Top-Spiele zu häufig aufeinander passiert sind.
Stimmt, es gibt auf jeden Fall momentan weniger Turniere, aber man muss ja auch sagen, für Counter-Strike und auch für Dota sind ja auch für die nächsten Jahre jetzt schon wieder reihenweise Turniere angekündigt. Und man muss ja auch sagen, das ist natürlich immer finanziell mittelabhängig. Ne? Also jetzt wissen wir alle, die letzten Monate, letzten anderthalb Jahre waren besonders schwierig bei der Akquisition von Sponsoren. Aber jetzt daraufhin zu schließen, so wir haben dieses Problem grundsätzlich nicht mehr. Wir haben es ja nicht intern gelöst. Und es gibt ja keine Geschichte oder keine Solution, die wir jetzt irgendwie gefunden haben für den E-Sports als solches, sondern es ist ja extern momentan ein bisschen runterreguliert, dass es vielleicht einfach das eine oder andere Turnier weniger gab oder gibt momentan, als das vielleicht vor zwei, drei Jahren der Fall war.
Ich wollte auch gar keine Lösung unterstellen, nur es ist ja Fakt, dass es, und das ist ja das, wo sich der Markt halt einfach ein bisschen reguliert, weil ich glaube, auch wenn du zu viel Content hast, auch gerade wenn du über Sponsoren und so sprichst, wir müssen das Fass jetzt gar nicht aufmachen, weil ich würde gerne noch mit dir über einen aktuellen Job sprechen, aber wenn du halt natürlich, weißt du, wir haben einfach Zahlen alle overhyped und wir haben halt irgendwie Sponsoren, weißt du, auf diese Turniere geholt und die haben dann halt nicht alle so performt, wie sie vielleicht hätten performen können oder sollen. So, das ist ja, natürlich haben wir jetzt keine Lösung gefunden, aber wir haben ja das Problem auch selbst gemacht, ne?
Ja, also stimmt auf jeden Fall. Aber wären es auch zu viele Turniere, wenn es auch um den dritten oder vierten oder fünften Platz gehen würde. Ne? Und das ist ja so, klar, am Ende steht dann immer Fnatic und NiP im Finale. Aber wenn es irgendwie darum geht, dass Mausbots, die gerade zu der Zeit ja auch einfach irgendwie um den Anschluss gekämpft haben, den sie ja jetzt geschafft haben, jetzt auch die Weltrangliste wieder anführen und ähnliches. Aber wenn es für die einfach darum gehen würde, hey, wir müssen auf möglichst vielen Turnieren einfach unter die Top 8 kommen, weil sonst qualifizieren wir uns einfach nicht für das Finale auf dem eSports World Cup, ist das halt auch einfach eine Geschichte, die du weiter nach unten erzählen kannst. Und ich glaube, das ist einfach der große Vorteil in einem System, in dem wir ja gerade unterwegs sind, wo ja auch ein gewisser Wettbewerb einfach auch gut und richtig ist, um die Produkte einzeln weiter nach vorne zu bringen, um in irgendeiner Art und Weise auch nicht in diesem Protektionismus zu verfallen und dann im Grunde genommen, Dennis hat ja am Anfang darüber gesprochen, so der Handballbund, der sich irgendwie gegen jede Änderung wehrt, weil das einfach Systeme sind, die man heutzutage schon kennt, weil das einfach Lösungen sind, mit denen man irgendwie über 40 Jahre groß geworden ist. Da muss man im E-Sport ja schon seit vielen Jahren aufpassen, dass man nicht selber in die eigene Trap fällt. Ne? Also ich erinnere mich noch an Readmod-Zeiten, wo Counter-Strike 1.6 das allergrößte war und dann kam Counter-Strike Source und das Forum hat gebrannt. Die Leute hatten alle gar keinen Bock auf den Fortschritt. Die wollten alle bleiben, wo sie waren. Die wollten niemals das Spiel wechseln.
Entschuldigung, Source war aber auch nicht gut.
Ja, gut. aus heutiger Sicht kann man darüber reden, ob 1.6 immer noch besser ist als alles, was wir seitdem in irgendeiner Art und Weise erlebt hat. Aber es ändert ja nichts daran, dass in irgendeiner Art und Weise der Markt sich da ja auch einfach weiterentwickelt. Und da haben wir natürlich auch einfach ein sehr technisches Feld, in dem wir uns irgendwie bewegen, wo die Publisher einfach eine Rolle spielen, die es so im klassischen Sport ja nicht gibt. Und dann muss man in irgendeiner Art und Weise sich auch damit arrangieren. Und ich verstehe jeden, der gesagt hat, Counter-Strike Source möchte ich mir nicht angucken. Ich kann nicht mal mehr durch eine Wand schießen, sowas soll das. Ich muss den Gegner plötzlich sehen, auf den ich ziele. Das nimmt ja auch einfach eine komplette Dimension aus dem Spiel und aus der Coverage auch tatsächlich raus. Ne? Also wenn da auf einfach gewisse Sachen nicht mehr gingen, die irgendwie vorher möglich waren. Oder wenn es dann natürlich auch irgendwie Spiel entschieden werden, weil es lauter Bugs gibt, weil das Spiel zu früh rausgekommen ist. In solche Geschichten. Aber der E-Sport, ne, ist natürlich irgendwie gestartet als unglaublich progressives Medium, als unglaublich progressiver Sport, der sich aus dieser Sicht auch gerne über andere Sportarten erhoben hat. Und aus heutiger Sicht muss man sagen, so, hey, da gibt es inzwischen auch genug Kräfte im E-Sport, die in irgendeiner Art und Weise daran ziehen, zu sagen, so eigentlich Veränderungen und Einmischungen von irgendwem und irgendwie Neuigkeiten, die finden wir jetzt irgendwie gar nicht mehr so geil. Und eigentlich so, wie wir es jetzt irgendwann mal gestaltet haben, möchte ich es eigentlich lassen. Und gerade deswegen glaube ich halt schon, ist es eine Diskussion, die man im E-Sport führen muss. Wie erlauben wir eigentlich, dass es weiterhin auch möglichst viele Teilnehmer im Markt gibt, die dann auch einfach Fortschritt schaffen. Weil als Blast an den Markt gekommen ist und irgendwie angefangen hat, an den großen Turnieren in irgendeiner Art und Weise rumzuschrauben mit denen in Konkurrenz zu gehen, sind die auch einfach mit vielen Neuerungen gekommen, die Platzhirschen zu dem Zeitpunkt dann in irgendeiner Art und Weise erstmal nacheifern mussten. Oder MLG hat was Ähnliches im Dota-Bereich geschaffen. Die hatten zwar weniger Preisgelder als viele andere, aber hatten einfach unfassbar coole Stories und unfassbar viele coole Aktivitäten, die auf den Events passiert sind. Ähnliches kennst du ja mit dem Home Story Cup, ne? Also der Home Story Cup, da sind die Leute selten fürs Preisgeld gekommen und meistens, weil es einfach eine coole Geschichte war und eine coole Atmosphäre war. Und ab dem Moment, wo man einfach zu sehr versucht zu regulieren, glaube ich, lässt man zu viele Möglichkeiten auf der Strecke in irgendeiner Art und Weise die Produkte weiterzuentwickeln und die Szene weiterzuentwickeln.
Also ich möchte mich da jetzt auch wirklich völlig anschließen, was dem, was Jan gesagt hat. Ich kriege das ja fairerweise auch immer noch relativ nah, immer mal wieder auch national oder auch teilweise international mit. Wir sind in so einem Zeitensprung gerade oder generell in einem Generationswechsel oder Weiterentwicklung, wo wir wieder bereit sein müssen für Innovation, für uns selbst zu challengen und Dinge mal wieder anders zu denken und für Neues offen zu sein. Das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Also das letzte ganze Jahr oder vielleicht auch schon ein bisschen länger. Jetzt wird es aber sehr klar merkbar, gerade wenn es dem Markt nicht so gut geht, dass man dann auch Dinge mal anpacken muss. Und oft sind Leute halt erst sehr spät bereit, Dinge zu verändern. Erst dann, wenn es weh tut. Das ist so meine Wahrnehmung, weil ich ja auch bei uns im eigenen Unternehmen oder auch bei Mitbewerbern oder ne, auch generell auf dem Markt, Diskussion habe ich sehr oft geführt, weil ich ganz oft halt immer quer reinspringe und sage, nee, ich glaube, das müssen wir jetzt anders machen, es geht nicht mehr so wie früher. Und schon Kampf.
Ja, und ich glaube, da hat der E-Sport auch immer noch die Kinderkrankheit, dass sie sich immer mit dem E-Sport selbst vergleichen. Ne? Bin ich jetzt irgendwie der geilste Counter-Strike-Organisator oder bin ich jetzt irgendwie der geilste Ligenbetreiber? Und ich glaube, man muss halt einfach häufig größer schauen. Ne? Wir sind halt einfach in einer Attention-Economy. Das heißt, es geht im Grunde genommen um die Eyeballs. Und es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt die Leute haben möchte, so die irgendwie das nächste League of Legends-Tournament veranstalten oder das nächste Counter-Strike-Tournament veranstalten. Und dann möchte man ein bisschen besser sein als die. Sondern man muss ja auch einfach sagen, in dem Moment, wo ich Counter-Strike schaue, könnte ich ja auch Netflix schauen, könnte ich Disney Plus schauen, könnte ich irgendeinem YouTuber verfolgen. Könnte ich was ganz anderes machen? Könnte ich irgendwie, keine Ahnung, den Fortnite Battle Pass durchleveln und keine Ahnung, wie viele Stunden dort investieren? Und ich glaube, was der E-Sport so häufig macht, ist zu sagen, und da ist mein aktuelles Unternehmen sicherlich auch irgendwie was ich angehen musste, als ich angekommen bin, zu sagen, ja, wir sind ja der beste Tournament-Organizer in Belgien. Ja, okay, schön, aber ihr wollt mir ja nicht sagen, dass es irgendwie gerade 1200 Leute in Belgien gibt, die in der für uns relevanten Zielgruppe sind und die digitale Medien verfolgen, sondern die anderen Hunderttausenden oder Millionen Leute, die irgendwie in dem Bereich irgendwo zwischen 16 und 30 sind, die sind ja auch in digitalen Medien unterwegs, aber eben gar nicht erst in unserer Bubble. Und da muss man einfach schauen, wo es dann auch einfach Entwicklungen gibt, wo es in irgendeiner Art und Weise Veränderungen im Markt gibt. Und beispielsweise auf so Themen wie TikTok und Co., wurde im E-Sport einfach viel zu spät reagiert. Und es ist ja auch immer noch nicht von dem, was ich sehe und was ich beurteilen kann aus eigenen Erfahrungen, der erste Gedanke, wie organisiere ich jetzt eigentlich eventuell meine Liga, meinen Liga-Alltag, dass ich einfach diesen Content nicht nur als Sekundärprodukt kreiere, sondern als Primärprodukt. Das fängt ja schon damit an, dass man früher auf Twitch discovered werden konnte, wenn man einfach einen geilen, populären Stream hatte und einfach Twitch nutzen konnte, um sein eigenes Produkt wachsen zu lassen, weil einfach nur Gaming und nur E-Sports-Content auf Twitch war. Heute gibt es auf Twitch noch viel, viel, viel mehr Konkurrenz, die nicht mal zwangsläufig überhaupt was mit Gaming, geschweige denn mit E-Sports zu tun hat. Und das heißt, die Chance, dort gefunden zu werden, ist einfach viel geringer als früher. Das heißt, du musst eigentlich andere Social-Plattformen nehmen, musst dort das Wachstum schaffen, musst da einfach eine coole Identity schaffen, und muss dann in irgendeiner Art und Weise hingehen und die Leute von dort zurück zu Twitch bringen, weil du sie da natürlich viel länger engagen kannst, weil du sie da natürlich einfach auch viel näher noch und auch in der Live-Interaktion an dich in irgendeiner Art und Weise emotional binden kannst. Und da muss man ja sagen, haben wir in Deutschland den schönen Fall mit Eintracht Spandau und Hand of Blood, die im Grunde genommen einfach auch zeigen, wie man Content ganz anders denken kann, wie man auch Geschichten viel emotionaler erzählen kann. Jetzt guckt man da nur drauf, redet da mit Leuten drüber und sagt, ja, wir haben ja kein Hand of Blood. Aber dann, das ist halt einfach, das Hand of Blood und das, was er da schafft, in der Reichweite und in der Größe einzigartig ist und es wenig Leute gibt, außer Papa Platte sagt, er startet jetzt irgendwie auch ein E-Sports-Produkt oder E-Sports-Team, da würde ich ja zustimmen. Aber die Mechaniken funktionieren ja auch trotzdem im kleineren Stile. Die funktionieren auch trotzdem in einer anderen Art und Weise, wie man sie einbringt. Und es ist ja nicht nur Max, der da in irgendeiner Art und Weise kreativ denkt und die Lösung schafft, sondern da ist ja mit Johannes und Hendrik und Chris ein ganzes Team dahinter an Leuten, die in irgendeiner Art und Weise darüber nachdenken, wie funktioniert eigentlich E-Sport, wie funktioniert Sport, wie schafft man die Emotion und wie bindet man über die Emotionen in irgendeiner Art und Weise auch Fans und auch langfristig und auch so sehr, dass sie auch immer wieder bereit sind, für dieses Team ja auch tatsächlich zu reisen. Ne? Ich meine, zwei Boote zu mieten, weil du irgendwie Meister geworden bist und dann über die Havel und über die Spree zu schippern, zeigt mir ein anderes internationales E-Sports-Team, was dieses Fan-Engagement hinbekommt. Und Max hilft ungemein dabei, aber es ist halt einfach nicht nur Max. Und ich glaube, zu viele Leute gucken da drauf und sagen, ja gut, die haben halt Hand of Blood, was sollen wir machen, den haben wir nicht. Und gucken gar nicht so sehr darauf, warum machen die das eigentlich? Was wollen die damit eigentlich erreichen? Welche Geschichte wollen sie da eigentlich erzählen? Und warum gehen die Leute so darauf ab? Weil am Ende des Tages machen sie ja eigentlich nichts anderes, als ein cooles Gemeinschaftsgefühl zu schaffen.
Ja, ich sitze ja ganz hibbelig auf meinem Stuhl, ne? Ich muss dir echt jetzt mal dazwischen funken, weil ich würde dir auch widersprechen zum Teil, ne? Also ich verstehe das, also Eyeballs sind halt nicht alles. Weil, also wir haben ein Awareness-Problem, weil du hast ein Zeitbudget, du musst dir das aufteilen, das verstehe ich. Und das sind ja auch diese ganzen Diskussionen mit Juventus Turin und ne, Netflix und Gaming und wer hat Angst vor wem. Aber dass du die Eyeballs reichen ja nicht, ne? Weil wenn du viele Eyeballs hast, wir haben im E-Sport ja noch Eyeballs auf Produkten. Was wir aber nicht schaffen ist, wir schaffen es halt nicht, die zu konvertieren in eine sinnvolle Maßnahme vielleicht für Sponsoren. Oder wir können Fans nicht monetarisieren. Deswegen haben wir ja extrem viele Businessmodelle, die nicht funktionieren. Jetzt hast du ja im gleichen Moment auch das Eintracht-Spandau-Beispiel gebracht, finde ich mega, weil die machen das ja richtig geil. Also ich feiere das auch richtig hart ab. Und dann ne, machen, und also zum einen glaube ich, dass wenn Eintracht-Spandau exakt das gleiche gemacht hätte, was sie jetzt machen, aber Hand of Blood nicht hätten, wäre das nicht so gezündet. Also ich verstehe den Punkt schon, dass Leute sagen, wir haben aber kein Hand of Blood, weil du kannst die geilsten Produkte machen, wenn du diese initialen Reichweiten nicht hast als Kickstart, hätte das nicht funktioniert. Und die Leute sind trotzdem genial und die Ideen sind trotzdem geil, aber du musst es in die Masse schieben und ich glaube, das, ne, das hätte nicht so gut funktioniert. Vielleicht hätte es länger gedauert und am Ende doch, weiß ich nicht. Ne, aber natürlich hilft es dir enorm, wenn du diese Reichweiten hast. Und das andere ist halt einfach, nichtsdestotrotz geht ja zum Beispiel die Eintracht dann in die Baller League und dann siehst du ja trotzdem vom Hendrik, das schätze ich halt extrem, dass er so ehrlich ist, der dann sagt, ey Leute, wir brauchen Sponsoren. Wir brauchen Kohle. Weil die machen alle, ne, die machen irgendwie alles richtig. Demnach, die haben ja auch, die erzählen gute Geschichten, die haben halt extrem gute Köpfe im Hintergrund, die extrem gute Sachen machen. Sie haben halt so ein Zugpferd wie Hand of Blood und trotzdem schaffen sie es nicht, das Ding halt irgendwie extrem profitabel zu drehen. Ne? Also ich finde, da gibt es ganz, ganz viele Faktoren und dieses, was ihr gerade beschrieben habt, diese Schleife mit der Innovation, also würde ich jetzt fast sagen, die geht ja gar nicht anders. Weil das ist ja irgendwie diese schöpferische Zerstörung, hast du ja überall in der Wirtschaft, dass wenn neue Leute in den Markt kommen, meistens mit Innovation versuchen, sich am Markt zu halten, dann wird das irgendwann der Standard, bis dann wieder jemand Neues kommt, was anderes macht. So diesen Zyklus, natürlich werden wir uns auch im E-Sport neu erfinden müssen, weil es anders gar nicht geht. Ne? Also ich glaube, sonst kannst du an gar keinem Markt anders bestehen.
Ich muss mich da Chris auch ein Stück weit anschließen. Also ich bin ja Riesenfan von dem Commitment und der Art und Weise, wie Max, also Henno, das da alles macht. Aber ich bin tatsächlich zu einem ähnlichen Maß, wenn nicht sogar gleichen, von einzelnen Leuten hinter den Kulissen genauso begeistert, wie toll sie das machen. Und dazu gehört unter anderem natürlich Johannes und auch Hendrik, sicherlich auch noch andere Menschen. Aber ich nenne jetzt mal die beiden ganz bewusst. Vor allen Dingen Johannes schätze ich immer sehr aus der inhaltlichen Perspektive, wie er es auch umgesetzt bekommt. So meine Wahrnehmung. Aber wenn ich mir den Markt angucke und das, die große Herausforderung, die der E-Sport ja auch hat, sind ja auch ein Stück weit irgendwie diese ganze Influencer-Geschichten, die ich immer auch wieder predige, weil das einfach ein Wettbewerb für uns geworden ist, weil die Budgets dahin wandern und es sehr relativ einfach ist, Reichweiten zu generieren, also einfach in Anführungszeichen, und die besser konvertierbar sind in Ergebnisse, Performance, Marketing zum Beispiel. Da tut sich der E-Sport einfach schwer, weil wir sind eher brandstark und weniger und Storytelling eigentlich auch. Und Es gibt ja die guten E-Sport-Teams, die krasse Reichweiten haben, die viel, viel größer sind als SK Gaming zum Beispiel oder Mausboards, sind Focus Clan mit Eli und Hand of Blood mit Eintracht Spandau und beide sind beteiligt an dem, was sie da machen. Und der eine sogar noch mehr committed als der andere. Wir reden von Henno, der ist mehr committed als Eli. Der macht noch viele andere Sachen und das merkt man dann auch ein Stück weit, dass da ein anderes Commitment ist. Aber trotzdem ist das so ein Premium-Brand. Die haben irgendwie große Brand, also Premium-Brand als Team, Focus Clan, eine ganz andere Storyline als Eintracht Spandau und das scheint ja auch zu funktionieren. Ich meine, ne, jetzt gibt es noch Icon League und so weiter und so fort, also ähnliche Tendenzen tatsächlich zur Eintracht auch in einer Art und Weise, aber anders. Und alle anderen haben, was Reichweiten angeht, das ist viel, viel schwerer. Ein Big zum Beispiel, man ja grundsätzlich, glaube ich, spielerisch einen tollen Job. Maus ja, jetzt gerade in Counter-Strike haben wir angesprochen, einen fantastischen, sogar international. Aber was so Fan-Engagement, Reichweite angeht, da ist, glaube ich, noch Big das E-Sports-Core-lastigste Team, die trotzdem auch ein bisschen besseres Engagement hinkriegen als die meisten anderen, die nicht große Creator dabei haben. Also ich glaube, schon eine große Herausforderung. Also ich glaube schon, dass die Teams sich das immer noch sehr ernsthaft fragen müssen, wie sieht die Zukunft aus? Und ja, ich glaube, Henno und Eli sind schon noch sehr, sehr seltene Beispiele und kann man nicht copy-pasten.
Nö, also es geht ja auch gar nicht darum, das zu copy-pasten oder eins zu eins in irgendeiner Art und Weise nachzumachen. Aber es geht natürlich einfach darum, auch in irgendeiner Art und Weise zu gucken, welche Mechaniken funktionieren und wie kann man es kopieren. Und da hast du natürlich komplett recht, Chris. Also wenn ich Max nicht habe, dann starte ich nicht mit so vielen Followern, dann starte ich nicht mit so viel Engagement und so viel Aufmerksamkeit zu Beginn. Wie viel davon man sich im Zweifel ja auch erkaufen könnte, wie viel man in irgendeiner Art und Weise auch durch Boost oder ähnliche Mechaniken da zumindest ein bisschen entgegenwirken könnte, das ist halt nochmal eine andere Frage. Aber mir geht es ja gar nicht darum zu sagen, also eigentlich könnten heutzutage alle Teams aussehen wie Eintracht Spandau und das gleiche Engagement haben. Aber man macht es sich halt leicht, wenn man sagt, naja, die haben halt Hand of Blood und deswegen können die diese Geschichten machen und wir können die Geschichten nicht erzählen. Und man muss einfach überlegen, erzählt man die Geschichten über sich konservativ und macht das einfach mehr von dem, was irgendwie nicht funktioniert, oder guckt man in irgendeiner Art und Weise wieder emotionalisiert wird. Und da gibt es auch Nachteile. Also Eintracht Spandau, ich bin jetzt bei den Gesprächen nicht mit dabei und Co., aber es gäbe auch, ich würde nicht jeden Partner, den ich irgendwie in den letzten 20 Jahren betreut habe, auf Eintracht Spandau setzen. Da passieren halt auch einfach im Livestream Sachen, die ich als Fan cool finde, die ich, wenn ich jetzt die verantwortliche Marketingagentur wäre, wo ich mir sagen würde, so, wäre schön gewesen, wenn ihr das sein gelassen hättet. Aber es gibt natürlich, und das ist die Herausforderung, die sie finden müssen, die sie lösen müssen, diese Brands zu finden, die diesen Weg authentisch mit ihnen mitgehen, weil ansonsten beschädigen sie sich leider auch die eigene Marke, wenn sie jetzt mit irgendjemandem zusammenarbeiten, der komplett unterdrückt, was sie da in irgendeiner Art und Weise auch darstellen wollen. Und ich finde es mega cool, dass so ein Unternehmen wie die Sparkasse einfach hingeht und sagt so, wop, wir sind hier so das alteingesessenste Bankhaus irgendwie in Berlin, irgendwie, ne, wir sind normalerweise komplett verstaubt, aber dieser Hand of Blood darf sich jetzt in irgendeiner Art und Weise vor hunderten tausenden Leuten über uns lustig machen und in irgendeiner Art und Weise uns als Satire nutzen, um auf der einen Seite uns in den Mittelpunkt zu stellen, aber auf der anderen Seite natürlich auch die eigene Geschichte weiterzuerzählen. Und mir geht es gar nicht so sehr darum zu sagen, das, was die halt machen, kann halt in irgendeiner Art und Weise jeder machen. Zumindest nicht zu dem gleichen Erfolg. Aber man muss zumindest irgendwie auf die Erfolgsgaranten in irgendeiner Art und Weise dabei auch schauen. Und wie du es dann monetarisierst, das ist ja tatsächlich immer noch eine andere Frage. Und welche Lösungen du dabei finden musst, hat ja mit der, wie Chris ja auch schon meinte, mit der Reichweite erstmal nichts zu tun, ne? Also ich kann am Ende einen YouTube-Kanal haben mit 200.000 Video-Views jeden Monat, aber weil ich die ganze Zeit irgendwie nur vor mich hinschwurble, möchte da am Ende keiner Partner drauf sein. So, das hat natürlich mit Eintracht Spandau oder anderen E-Sports-Teams heutzutage nichts zu tun, aber es ist ja ein ähnliches Problem. Und die Herausforderung, die ich tatsächlich einfach bei vielen E-Sports-Produkten sehe, ist, dass sie sehr langsam adaptieren, was sie machen. Dann kommt halt irgendwie TikTok nochmal als Medium mit dazu. Dann verbreitet man dort erstmal die Highlights. Und ich denke mir immer so, also man sieht ja die Videos, die auf TikTok funktionieren. Es ist jede Woche ein anderer Trend. Die haben immer irgendwie den gleichen Aufbau. Und eigentlich haben wir im E-Sport den gesamten Content, um in irgendeiner Art und Weise auch in diese Memes reinzuspielen. Und dann gibt es einfach kleine Kanäle von kleineren unabhängigen Creatoren, die nutzen das jeden Tag. Und jetzt mal von uns bei Unlock gesprochen, so, wir haben irgendwie ein Team von 3, 4, 5 Leuten im Comms-Bereich Und bei uns dauert es dann halt einfach so ein Meme zu kopieren, was irgendwie seit 3 Tagen viral geht auf TikTok, dauert halt einfach 2,5 Arbeitstage, weil im Zweifel irgendwie alles nochmal nachgedreht wird und dann muss da nochmal ein Skript hin und dann müssen es 15 Leute approven und dies und das und jenes. Und ich glaube, da kann man einfach mal einen Blick auf die Formel 1 und die Social-Kanäle der großen Formel 1-Teams werfen, wo man einfach sagen muss, was die an Corporate-Kommunikation machen und von dem, was die auf Social abfeuern, wie die sich gegenseitig bantern, wie die mit Memes spielen, wie die sich permanent mit GIFs antworten, hat halt einfach nichts damit zu tun, was häufig im E-Sport passiert. Und auf der anderen Seite, G2 macht exakt dasselbe, unfassbar erfolgreich, unfassbar gutes Beispiel, wie man auch ohne einen Hand of Blood, natürlich hatten die Carlos am Anfang, aber wie man auch ohne einen Hand of Blood, auch ohne jetzt den Hauptinfluencer, der das Ganze gegründet hat, weiterhin sehr erfolgreich sein kann und eine sehr gute Kommunikation machen kann. Und dass es da keine Golden Bullets gibt, ist ja klar. Ansonsten würden wir jede Woche ein neues E-Sports-Team, ein neues E-Sports-Tournament geben. Aber man darf sich halt einfach nicht zu leicht machen und sagen, naja, wir haben ja kein Hand of Blood, also können wir leider uns einfach gar nicht weiterentwickeln.
Du musst uns jetzt mal helfen. Wie drehen wir denn jetzt ganz geschickt die Kurve zu dem, was du heute machst? Kannst du das anknüpfen? Also kannst du das, was du gerade sagtest, weiterverwenden und mal kurz die Kurve ziehen zu deinem aktuellen Job?
Ja, habe ich ja schon. Ne? Also bei Unlocked haben wir ja praktisch das Äquivalent zur Prime League, die ESLOL, Elite Series League of Legends. Eine der kleineren IRLs, ne, wo man auch immer drum hofft, dass man überhaupt bei den EU Masters oder EMEA Masters inzwischen irgendwie überhaupt mit am Start sein darf. Und ja, einer der Gründe, warum ich zu Unlocked gegangen bin, war es einfach, weil einfach die Möglichkeit dort bestand, viele Sachen ausprobieren zu können, die bei Freaks eventuell einfach in der Größe, die das Unternehmen inzwischen erreicht hatte und mit den auch gewachsenen Strukturen, unterschiedlichen Abteilungen. Ne? Ich meine, wir hatten 3 VPs mit Marco Knochen und mir, alle für einen unterschiedlichen Bereich verantwortlich. Natürlich haben wir uns ausgetauscht, aber das war irgendwann komplizierter, einfach hinzugehen zu jemandem, der nicht im eigenen Bereich tätig war und zu sagen, mach einfach mal. Und das ist natürlich bei Unlocked jetzt einfach mit knapp 40 Leuten einfach eine ganz andere Geschichte. Wenn man da was ausprobieren möchte, dann ist es jetzt für mich einfach leichter, in irgendeiner Art und Weise wieder dahin zu gehen und zu sagen, lass uns doch das in irgendeiner Art und Weise mal testen. Und im Grunde genommen, Unlocked, belgisches Unternehmen, unfassbar schwierige Marktposition im heimischen Markt, weil belgischer Markt, natürlich irgendwie 8-9 Millionen Menschen, die Hälfte spricht Französisch, da gibt's ein größeres Land direkt daneben, was irgendwie relevanter ist in französischer Sprache, die andere Hälfte spricht Niederländisch, da gibt's irgendwie auch ein Land, was deutlich größer und relevanter ist in dieser entsprechenden Sprache und dann gibt's irgendwo noch 3 Dörfer, die sprechen Deutsch, so, ne, das ist also unfassbar schwere Marktposition und in dem Bereich einfach so ein Unternehmen erstmal über so viele Jahre im Bereich E-Sports und Gaming am Leben erhalten zu haben, einfach krasser Job von den Leuten, die das auch gemacht haben, schon lange, 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 bevor ich da war. Und Unlocked hatte im Grunde genommen zu dem Zeitpunkt, wo ich da hingekommen bin, 3-4 große europäische Kunden gewonnen, die eventuell leicht über unserer damaligen Kragenweite waren. Also hingehen musste und sagen musste, okay, von dem, was das Team bisher gemacht hat, irgendwie an irgendwelchen Marketingkampagnen, zu dem, was jetzt von ihnen verlangt wird, mit den da gerade frisch gewonnenen Budgets, einfach, ja, ein großer Schritt nach vorne. Und vor dem Hintergrund ist das Team bzw. Birger auf mich zugekommen, hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, mit ihnen daran zu arbeiten, in irgendeiner Art und Weise dabei zu helfen, Strukturen zu etablieren, mein Wissen aus den ganzen Jahren bei Freaks zu nutzen, um sie einfach so weit aufzustellen, diese Kampagnen zielgerecht in irgendeiner Art und Weise zu bedienen. Und meiner Meinung nach hat das super geklappt. Ne? Wir haben zum Beispiel für Pringles irgendwie eine europaweite Social-Media-Kampagne gemacht oder Influencer-Kampagne. Und zwar nicht irgendwie ein bisschen groß in Deutschland, ein bisschen groß in Frankreich und dann noch ein bisschen in Italien und Nordics, sondern tatsächlich, wir haben mehr oder weniger aus allen europäischen, relevanten europäischen Ländern über diesen Zeitraum Influencer gebucht. Wir haben jedes Quartal eine neue Storyline entwickelt, so in unterschiedlichen Spielen, die jetzt auch nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt Mainstream waren. Haben daraus ein Kampagnenziel gemacht, dort in irgendeiner Art und Weise Pringles zu platzieren. Und für mich war es einfach eine tolle Möglichkeit, an der Stelle einfach dem Team gewisse Mechanics zu erklären. Ne? Wie arbeitest du eigentlich an dem Kunden? Warum reportest du? Warum, bevor du in irgendeiner Art und Weise anfängst zu arbeiten? So ein klassisches E-Sports-Ding. Man schickt mal 3 Sätze rüber, was man jetzt irgendwie machen möchte und dann legt man erstmal los. Und ob es der Kunde dann später gut findet oder nicht, macht man am fertiggestellten Objekt. So, warum ist es für uns in irgendeiner Art und Weise sinnvoll, erstmal eine Präsentation zu bauen, auch wenn das 2 Tage dauert, bevor irgendwie 20 Tage in die Lösung in irgendeiner Art und Weise reingesteckt werden? Und das waren so die Fundamentals, mit denen ich dann vor 2 Jahren dort begonnen habe. Und inzwischen arbeite ich mehr tatsächlich so an Strukturbildung und Weiterbildung der Mitarbeiter, tatsächlich in irgendeiner Art und Weise auch, wie unterteilt man die unterschiedlichen Business Opportunities, wie ist das unterschiedliche Auftreten am Markt, weil natürlich auch Unlocked, ähnlich wie Freaks, eigentlich überkomplex ist im Portfolio, was sie anbieten. Ne? Auf der einen Seite extrem erfolgreich im Standbau oder Eventbau, zum Beispiel G2 und Co. sind alles Kunden bei Unlocked, wenn es darum geht, auf den großen Messen oder beziehungsweise bei den großen E-Sport-Events ihre eigenen Stände zu positionieren. So, die stehen alle bei uns im Lagerhaus in Belgien, und wenn G2 irgendwo hin möchte, um mit Fans zu engagieren, dann shippen wir den Stand dahin, sorgen für die Administration, sorgen auch für die Inhalte vor Ort, bauen so tatsächlich in so einem Woodshop, ne, also wo wirklich so eine kleine Kreissäge irgendwie oder eine große Kreissäge und irgendwie Bohrer und Co. im Lagerhaus stehen und für jede Aktivität irgendwas Neues, Cooles gebaut wird. Sorgen wir für ein Fan-Engagement, dann haben wir eben diese eigenen Produkte, wie zum Beispiel die IRL, und dann haben wir das Agenturgeschäft, was vor allem lokales Business in den Niederlanden und Belgien ist, in Frankreich, europaweit und inzwischen mehr und mehr LATAM, weil wir einfach gute Connection nach Spanien und Portugal hatten und darüber hinaus einfach im lateinamerikanischen Markt einfach immer weiter gewachsen sind. Genau, und mein heutiger Job besteht im Grunde genommen wieder viel aus administrativen Jobs oder administrativen Tätigkeiten und der Weiterentwicklung des Teams, um im Grunde genommen für immer größere Kunden die Weichen zu stellen und die Prozesse zu schaffen oder auch hin und wieder selber nochmal eine Idee zu haben, wenn es gebraucht wird.
Ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, Chris, das Gute an Jan ist, der erklärt die Dinge immer so gut und so ausgiebig, dass man am Ende gar nicht mehr so viel dazu fragen kann. Ich glaube, mir war es ja vorher schon bewusst, was du machst, aber ich glaube auch den Leuten jetzt sehr deutlich, wie es ausgeht. Ich wollte zwischenzeitlich noch Pringles reinwerfen, aber irgendwie war mir schon klar, dass es von alleine kommt, ehrlicherweise, weil damit verbinde ich dich auch immer, weil du mir das natürlich damals auch schon mal erzählt hast. Es fühlt sich ein bisschen so an, als ob es wieder in eine ähnliche Richtung geht, wie die du bei Freaks hattest. Wenn ich mir das so anhöre.
Also, wenn in Gaming-Sprache gesprochen, ist es ja im Grunde genommen ein Rerun, ne? Also, ja. Ich habe das Level mal durchgespielt, kenne jetzt irgendwie einfach viele, viele Cheatcodes beziehungsweise viele Traps, die irgendwie auftreten, und kann es jetzt halt in irgendeiner Art und Weise nochmal anders machen. Und das ist tatsächlich, fühlt sich wieder wie eine einmalige Möglichkeit an. Ne? So wie ich Friction als einmalige Möglichkeit betrachten würde, zu sagen, ich konnte auf einem Job praktisch Managementaufgaben und Managementverantwortung lernen und natürlich auch immer wieder durch unfassbar coole Kontakte, externe Leute, hatte ich die Möglichkeit, super viel zu lernen, super viel mitzunehmen, sei es halt auf Kundenseite, sei es auf Agenturen, ne? Zum Beispiel Lukas Petermeier von Fuse, so mit denen haben wir ja zusammen damals Porsche und Overtake gemacht, ne? Also den Schritt, den ich nach vorne machen konnte, einfach durch die Zusammenarbeit mit seinem Team, mit den Herausforderungen und auch den Erwartungshaltungen, die das Team an sich selber gestellt hat, die er an sich selber gestellt hat. Einfach unglaublich coole Möglichkeit, so mit Porsche selber zusammenzuarbeiten, ne? Durch das Procurement-Prozess bei Porsche zu gehen. Dann lernt man einfach, wenn man möchte, jeden Tag in irgendeiner Art und Weise was dazu. Und dann kann man auch auf das Thema von Chris zurückgehen, sondern entweder man ist davon halt frustriert oder man sieht es jetzt einfach für sich als Möglichkeit. Ich sehe im Grunde genommen alle Herausforderungen irgendwie als Learning Opportunity. Und jetzt kommt einfach eine ganz, ganz einmalige Learning Opportunity für mich dazu. Ich glaube, es gibt neben Freaks und Unlocked jetzt nicht so viele Unternehmen, die dieses vielschichtige, vielleicht auch an den ein oder anderen Tagen zu diverse Produktportfolio haben und das auch noch im E-Sport und Gaming mit ähnlichen Herausforderungen, natürlich zu unterschiedlichen Zeiten. Freaks war dem Ganzen einfach ja Jahre im Grunde genommen voraus, was das Wachstum der Firma angeht. Ist halt einfach eine unglaublich coole Möglichkeit. Und manchmal komme ich mir vor wie der Geschichtenonkel, wenn so das Team dann irgendwie mit Lösungsvorschlägen kommt und sagt so, hey, lass uns doch mal das und das machen. Dann kann ich entweder 3 Geschichten erzählen, wie das gut funktioniert hat, was sie da vorschlagen, oder ich kann 10 Geschichten erzählen, warum wir vielleicht doch was anderes ausprobieren sollten. Und ja, also es ist eine, ich glaube tatsächlich für mich eine sehr glückliche Situation. Und aus dem heraus, was ich da gemacht habe, habe ich ja praktisch noch jetzt vor 3 Monaten eine andere Herausforderung angenommen, mal außerhalb des Gaming und E-Sports zum ersten Mal seit 20 Jahren, wo ich bei Sparky Space als Co-Founder eingestiegen bin, aus diesem Ganzen, was ich ja schon am Anfang meinte. Ne? Du hast diese Autodidakten, du hast diese ganzen Professionals, die du irgendwie zusammenbringen musst und die sprechen eigentlich nicht die gleiche Sprache. Ne? Das ist, glaube ich, im E-Sport an vielen Stellen noch das große Problem. Die können einfach nicht miteinander kommunizieren, weil sie auch einfach andere Lösungen sehen, andere Herausforderungen sehen, in anderen Zeittakten arbeiten. Und Sparky Space ist im Grunde genommen eine E-Learning-Plattform, die so dieses gesamte dynamische Prozess oder agile Projektmanagement, wie sind eigentlich unterschiedliche Projektphasen, was sind unterschiedliche Methodiken, die ich in den Projektphasen anwenden kann, was sind Templates, die ich in irgendeiner Art und Weise brauche, als sehr anwendungsorientierte Plattform zur Verfügung stellt, um dann auch einfach zu sagen, so okay, ich habe hier irgendwie gerade Probleme im Planning, so die Methoden oder die Art und Weise, wie ich es bisher machen wollte, haben einfach nicht funktioniert. Was sind denn jetzt irgendwie 30 andere Methoden, die man irgendwie anwenden kann? Ne? Und ja, okay, das sieht cool aus, hier lade ich mir ein Template runter, das mache ich jetzt mal. Und wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich in die nächste Methodik und probiere die aus. Oder ich stelle fest, okay, im Grunde genommen, mir fehlt einfach immer wieder die zündende geile Idee, welche Möglichkeiten, welche Methodiken gibt es eigentlich, irgendwie eine coole Idee zu entwickeln. Und warum ich das Ganze mache, ist einfach aus der Erfahrung bei Freaks und bei Unlocked heraus entstanden, dass ich einfach immer wieder merke, ich glaube, viele Probleme, die wir im E-Sport haben, die wir auf den E-Sport schieben, die sind übergreifend. Aber ich glaube, dieses Thema, du hast Autodidakten und Experten, die hast du wahrscheinlich in anderen Startups auch, aber in so großen Multicorporates hast du den in der Regel halt nicht mehr. Da hast du dann vielleicht das Problem, dass Sachen zu eingefahren sind, aber du hast halt einfach nicht das Problem, dass die Leute eigentlich nicht eine Sprache sprechen. Und aus dem Need heraus ist im Grunde genommen einfach auch diese Leidenschaft heraus entstanden, sich viel mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und da hatte ich auch bei Freaks das Glück, mit Martin Rode einen krassen Coach zu haben, der mir sowohl in Gruppen als auch Einzelgesprächen einfach zur Verfügung stand, einfach gewisse Herausforderungen in irgendeiner Art und Weise zu erkennen, zu überlegen, wie formuliert man eigentlich Feedback. Da war ich vielleicht in der Vergangenheit auch einfach zu direkt und eventuell war so ein kleiner Hinweis darüber. Vielleicht war so ein kleiner Hinweis mal vonnöten, dass man dem Gegenüber auch überleben lassen muss, wenn man ihm irgendwas mitteilt, damit er auch danach mit die nächste gute Idee wieder vorbringen kann. Einfach auch sehr, sehr hilfreich. Genau, und aus diesem Ganzen heraus ist irgendwie das Interesse da entstanden, mit Nils zusammen bei Sparky Space einfach in Zukunft nebst Unlocked irgendwie coole Produkte zu bauen und irgendwie coole Lösungen anzubieten. Und für mich passt das einfach unglaublich gut zusammen. Ich sehe halt nach wie vor viel Entwicklungsbedarf bei Unlocked, viel Entwicklungsbedarf in angrenzendem Bereich oder Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten und dann mit Sparky Space da eventuell eine Lösung zu bauen, die dann auch für diese Unternehmen passt, ist für mich einfach eine coole Opportunity tatsächlich.
Und in die Selbstständigkeit. Ich glaube, das hast du immer mal erwähnt, dass das ja noch die eine Sache ist, die man vielleicht dann ja doch nochmal ausprobieren könnte.
Ja, auch das ist für mich eine spannende Frage. Ne? Also ich glaube nach wie vor, dass ich eine bessere Nummer 2 in Anführungszeichen bin, als jetzt unbedingt derjenige, der es jetzt ganz alleine machen möchte. Aber bei Sparky Space habe ich jetzt die Möglichkeit, was Selbstständiges zu bauen und ich habe halt einfach jemanden an meiner Seite, der eventuell dann auch einfach die Themen angehen kann oder in den Themen stark ist, wo ich einfach sage, die interessieren mich vielleicht auch einfach nicht. Und auf der anderen Seite dann aber trotzdem die Möglichkeit habe, von Anfang an einfach mitzugestalten und auch einfach mit in gewisse Entscheidungen zu treffen. Ne? Und das ist auch einfach für mich immer so ein Thema. Ich glaube, das kommt auch einfach viel zu kurz. So Entscheidungen und Risiken, die dann zum Beispiel auch du eingehst oder die in Micha bei Freaks eingegangen ist oder die in den Hendrik auch mit dem Backing von Max bei Instinct 3 eingegangen ist. Das ist ja schon auch einfach ein großes Risiko, was man eingeht und nicht nur eine Möglichkeit. Ne? Und da muss man einfach gucken, so ist man da halt irgendwie der Typ zu. Und wenn man nicht der Typ dazu ist, dann muss man halt auch einfach überlegen, wie man damit umgeht. Und das ist ja das, was mich bei Ralf zu seinen ESL-Zeiten immer so beeindruckt hat. So Ralf hatte so ein ganz feines Gespür dafür, wo er sich als CEO, also von außen betrachtet, ich war ja selber nie da, aber von dem, was man so mitbekommen hat, wo er sich als CEO selber einbringen muss und wo er einfach diese ganze wilde Horde an kreativen, ambitionierten Leuten loslaufen lässt. Und wenn man praktisch in Köln durch die Büros gelaufen ist, dann liefen eigentlich 500, 600, 700 Leute rum, die da wussten alles besser als Ralf. Aber am Ende des Tages ging es mit dem Unternehmen immer voran Und wenn er dann irgendwie gesehen hat, da brauchst du jetzt irgendwie mal einen Pinch, da brauchst du jetzt irgendwie mal einen Schritt, da brauchst du jetzt irgendwie mal einen Hebel in die richtige Richtung, waren wir halt immer da und hat halt die richtigen Signale gegeben. Und ansonsten hat er einfach an Themen gearbeitet, die mit dem Alltagsgeschäft gar nichts zu tun hatten, sondern die einfach immer schon vorgedacht waren, was passiert jetzt eigentlich in 2, 3, 4 Jahren. Und ich glaube, das ist halt einfach auch was, ja, das ist ein Risiko und das ist auch ein Vertrauen, was man da braucht, wo man einfach sagen muss, da weiß ich immer noch nicht, ob ich dann der Richtige dafür bin, um das irgendwie in Alleinherrschaft in irgendeiner Art und Weise zu machen, weil ich einfach weiß, was meine Stärken sind. Und meine Stärken sind einfach Fehler und Probleme zu erkennen. Und wenn die Fehler nicht mehr groß genug sind, dann erkennt man eventuell auch einfach mal Probleme und Fehler, die vielleicht irrelevant sind, dass man drüber redet. Ne? Und da ist es dann auch gut, jemand anderen zu haben, der zu sagt, Jan, reicht jetzt. Und das ist natürlich schwierig, wenn du die Nummer 1 bist.
Der Herr Ruhe sagte das, ne? Der CEO arbeitet nicht im Unternehmen, er arbeitet am Unternehmen. Ja, das ist ja immer eine Frage der Scale. Also wenn du natürlich eine Zwei-Mann-Unternehmung bist, ist wahrscheinlich ein bisschen anders, aber so grundsätzlich spiegelt das ja auch wieder. Und ich ist halt eine spannende Erfahrung, glaube ich. Also ich verstehe schon, wie anders das ist. Und ich glaube, was viele unterschätzen, ist dieses wirklich initiale Risiko. Das sieht man halt ganz oft nicht. Ne? Entweder ist eine Erfolgsgeschichte oder war eh alles Mist. Aber also von außen vor allem betrachtet für andere. Aber ich glaube, die ganze Arbeit, die da reingeht, so diese Overnight-Successes, ne, das sind dann meistens so 5 bis 10 Jahre Overnight-Successes.
Ja, und man muss ja sagen, das initiale Risiko ist ja meistens noch überschaubar. Ne? Wenn ich jetzt alleine oder mit 3 Freunden was starte und dann geht das nach einem halben Jahr in die Bimsen, so dann ist natürlich die Verantwortung, die ich übernommen habe, überschaubar. Ne? Es gibt natürlich ein privates Risiko. Ich muss dann irgendwie im Zweifel gucken, wo am nächsten Tag meine Brötchen herkommen, aber ich trage halt nur die Verantwortung jetzt praktisch für diese kleine Gründerrunde oder für mich. Ich glaube, gerade mit diesen Sponsorengeldern und diesem fragilen Markt dann im E-Sport, so wenn du erstmal ein Team aufgebaut hast von 30 Leuten und dann bricht die halt irgendwie 1, 2 große Kunden weg. Ne? Das ist halt einfach, ich glaube nicht, dass es so ein initiales Risiko ist, was so riesig ist. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach das Risiko, was enorm wird ab dem Moment, wo du in so eine mittlere Größe rutscht. Ich denke oder hoffe, wenn du da irgendwie so mal bei 200, 300, 400 Leuten angekommen bist, bricht halt, wenn ein Kunde weg ist, bricht dir dann hoffentlich nicht das ganze Unternehmen weg. Aber gerade so bei 30, 40, 50 Leuten, ein großer Kunde, der weg ist, der eventuell 10, 15 Leute in deinem Team bezahlt hat, dann wird es halt richtig schmerzhaft. Genau. Und ja, letzten Endes, Hendrik, vielleicht abschließender Gedanke dazu, also die Veränderung von Hendrik, gigantisch, ne? Von dem, was bei Freaks war, zu dem, wo er heute ist, steht, glaube ich, Hendrik auch einfach federführend für diese ganze junge Riege an Leuten, die irgendwie geile Ideen hatten, mit viel Elan bei Freaks reingeprescht sind, an der einen oder anderen Stelle vielleicht dann auch nochmal, vielleicht auch zur richtigen Zeit so eine kleine Bremse bekommen haben, um dann aber sich nochmal neu zu orientieren, wofür stehen sie eigentlich wirklich und dann auch wirklich losmarschiert sind und auch oft Sachen geschafft haben, die vielleicht auch, ne, also auch ehrlicherweise ich dann auch nicht unbedingt jeden von ihm zugetraut habe. Das ist damals war das eine kleine Herausforderung, heute freut mich das ungemein, einfach diese Erfolge zu sehen und auch diese Veränderung zu sehen, zu denen dann auch einfach viele Leute in dem Stande fähig waren, einfach das Beste rauszuholen von dem, was sie leisten können.
Würde ich jetzt auch tatsächlich, glaube ich, genau so stehen lassen. Dennis nickt auch schon. Ich muss dich trotzdem noch fragen, also A, haben wir jetzt irgendwas nicht besprochen, was dir noch komplett auf der Seele brennt, dann müsstest du dich allerdings kurz fassen.
Wir wissen alle, dass das schwierig wird, deswegen sage ich, es war jetzt erstmal alles.
Dann muss ich dich noch fragen, mit wem glaubst du, sollten wir uns mal unterhalten? Jetzt, Hendrik wäre jetzt natürlich perfekt, mit dem haben wir schon gesprochen, mit dem sprechen wir auch immer wieder. Was glaubst du denn, wer wäre mal super interessant für so ein Gespräch?
Ich glaube, auf der einen Seite, wenn ihr nochmal richtig oldschool gehen wollt, natürlich unser guter Freund Benedikt Kraus war, glaube ich, noch nicht bei euch zu Gast. Und dann können wir mal so richtig im Urschleim in irgendeiner Art und Weise wühlen. Und ansonsten finde ich tatsächlich auch Lukas von Fuse einfach einen sehr guten Gast, weil der im Grunde genommen ja in seiner Sport-Entertainment- oder Entertainment-Agentur E-Sports einfach als ein Feld integriert hat. Und da ist sicherlich die Frage, wieso hat er das für sich erkannt? Was waren irgendwie die Möglichkeiten und auch die Verbindungen, die er zum Tagesgeschäft gesehen hat? Sehr interessant. Und darüber hinaus hat er aber inzwischen ja auch ein komplettes Team aufgebaut, rund um Alex und Niklas, die sich ausschließlich auf Gaming und E-Sports konzentrieren, was natürlich auch zu einem großen Wandel wahrscheinlich im Unternehmen geführt hat. Also das wären 2 Gäste, die könnte ich mir gut bei euch vorstellen.
Vielen Dank. Dann danke dir für deine Zeit und natürlich alles Gute. Und vielleicht laufen wir uns dann bald mal wieder über den Weg.
Bestimmt. Ich würde mich freuen.
Danke dir.
Tschüss. Danke für die Einladung. Ciao. System shut down.